bin ich aber automatisch, wenn ich einfach so viel Gas gebe, dass es, also ich sag mal, die erste Minute, wo ich mir denke, okay, das geht noch, zweite Minute, okay, ist ganz schön unangenehm, dritte Minute, ich sterbe und vierte Minute, keine Ahnung, wie ich das jetzt durchgehalten habe. Ja? So müsste es sein. Also es geht gar nicht so sehr darum, wie ausgeklügelt ist dein Training, da geht es häufig gar nicht darum, nee, sondern bleib dran.
Volumen, Volumen, Volumen.
Ja, und das ist das, was viele in meinen Augen irgendwie immer nicht verstehen, zu sagen, jetzt gehe ich mal 2-3 Wochen im Urlaub und dann machen die einfach nichts, nichts. Und das ist wie so eine Sisyphus-Geschichte. Ne? Du fängst wieder von vorne an. Das Interessante ist ja, dass die Erhaltungsdosis, wenn du ein gewisses Level hast, die ist geringer als viele glauben. Da könnte man auch eine separate Episode machen, wie viel auch im Kraftbereich und im Ausdauerbereich temporär kannst du als Erhaltungsdosis, wie viel kannst du runterschrauben, um deinen Leistungszustand zu erhalten. Das ist zum Beispiel im Krafttraining, gibt es Studien, die zeigen, das reicht teilweise ein Achtel des Trainingsvolumens, was du normalerweise hast, um einige Wochen über die Runden zu kommen, ohne komplett in dich zusammenzufallen, ja, aber halt nicht null. Mhm. Ja. Und das ist der Punkt, dieses Null. Wir sind ja die Verfechter der Baseline,
ja,
aber nicht null. Ja.
Und bei mit der Baseline dürfen wir jetzt auch nicht sagen, die Baseline geht nicht auf Longevity. Also das ist,
nein,
was anderes.
Das
nicht verwechseln. Also wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt irgendwann mal von diesen 150 Aktivitätsminuten in der Woche geredet, das ist nicht die Longevity.
Nee, das ist
eben das, die Minimum Effective Dose, dass ich irgendwie halbwegs gesund altern kann, aber das heißt nicht, dass ich darauf aus bin, möglichst uralt zu werden und dabei gesund und fit bleibe. Und
das ist der Punkt,
das ist etwas anderes,
wo ich mich auch wirklich in meiner Sprache revidieren muss, weil ich eben lange gesagt habe, die Basis reicht nicht, also Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, Alltagsbewegungen, und es reicht in der Basis, und ich muss mich korrigieren, es reicht für die Baseline in der Basis. Es reicht aber nicht, dass ich in meinem neunten Lebensjahrzehnt, also 80 plus, immer noch aktiv und vital am Leben teilnehmen kann. Das reicht nicht, vermutlich nicht. So, und das, ich möchte da nochmal zu diesen Werten zurückkommen. Das heißt, die VO2 Max wird von Lebensjahrzehnt zu Lebensjahrzehnt, nimmt die ab. Und wenn ich jetzt als Mann, sagen wir mal, ich wäre jetzt nicht sehr schlecht, aber ich wäre schlecht. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin in einem Wert jetzt von 30 ungefähr. Ich habe eine VO2 Max von 30. Nur mal hypothetisch, dann wäre ich per Definition schlecht. Und es gibt ganz klare Voraussetzungen, es gibt ganz klare Werte, und die Datenlage ist so gigantisch, und die wollte ich hier noch teilen, Corby. Es gibt ganz klare Voraussetzungen, was brauchst du für welche Aktivitäten im Leben? Also als Beispiel, möchtest du, und ich spreche jetzt nur als Mann, bei Frauen sind die Werte ein bisschen anders. Möchtest du 10 Kilometer am Stück joggen können, dann solltest du eine VO2 Max haben von auf alle Fälle mehr wie 37, 38, um 10 Kilometer am Stück joggen zu können.
Und dann ist die Frage, in welcher Zeit?
Also das Aber erst mal nur ankommen. Ja? Möchtest du eine moderate Wanderung machen, also kein Klettersteig und so weiter, sondern du gehst einen ganz kommoden Wanderweg und du schaffst den, brauchst du mindestens 30. Und es gibt, und es ist so gut erforscht, du brauchst einen Wert größer als 19 an VO2 Max, größer als 19, um auch im Alter an allen sozialen Lebensaktivitäten noch teilnehmen zu können. Also als Beispiel, du wohnst im dritten Stock, es gibt keinen Aufzug. Oder willst du deine Einkäufe noch selber erledigen können? Und so weiter und so fort. Du brauchst größer 9, 10. Und so. Und jetzt mit deinem Lifestyle, sagen wir mal mit dem Lifestyle, der dich jetzt zwischen 40 und 49 auf eine 30er VO2 Max bringt. Du wärst also im schlechten Bereich. Mhm. Wenn du die Tabelle, und die ist signifikant, diese Tabelle, wenn du deinen Lifestyle behältst, dann bist du in 10 Jahren, bist du vermutlich, du bist jetzt bei 30, dann bist du in 10 Jahren so bei 24, 25, statistisch gesehen. Ja, wenn du den Lifestyle, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist mit 30, bist du in 10 Jahren bei 25. Und dann bist du, wenn du über 60 bist, kommst du ganz nah an diese 20 ran. Und wenn du dann nichts änderst, bist du, wenn du über 70 bist, völlig unfähig, an deinem Leben sozial aktiv, wie du möchtest, noch richtig teilzunehmen. Das heißt, du sinkst ab, und das ist eben jetzt auch dieser Puffer, den du dir jetzt am besten erarbeitest. V2 Max ist immer trainierbar, bis ins hohe Alter, aber du kreierst natürlich einen Puffer und du kannst davon ausgehen, habe ich jetzt die Note 5 in meinem Lebensjahrzehnt und ich behalte meinen Lifestyle bei, dann habe ich im nächsten Lebensjahrzehnt immer noch die Note 5, allerdings mit den schlechteren Werten. Und ich brauche 20, also über 19, um überhaupt noch am Leben teilnehmen zu können. Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Wert.
Ich denke gerade über E-Mobilität nach. Also negativ im Sinne die Fahrräder, wenn du sagst, okay, ich häufig damit bekomme, dass ältere Generationen dann einfach sagen, oh ja, das mit dem E-Bike ist super, da können sie natürlich mehr Teilhabe haben, trainieren aber ihre V2 Max deutlich weniger.
Es ist Fluch und Segen zugleich, ne? Ich meine, ich sehe es tatsächlich, auf der einen Seite bringst du Leute, wie du sagst, dazu, mehr am Leben teilzuhaben, und du bringst Menschen, die halt das eigentlich nie erleben könnten, dazu, ein Erlebnis zu haben, mal am Tegernsee den Berg hochzufahren und da oben runter zu gucken oder am Gardasee oder wo auch immer. Das sind Leute, die würden auf einem normalen Mountainbike da nie hochkommen. Nie, niemals. Ja. Ja. Und die stehen da oben mit ihrem E-Bike. Ja. Also es ist irgendwie auch schön, aber natürlich hat es eine Konsequenz.
Ja, es ist halt kein Training, es ist...
Es kommt darauf an, welche Stufe stellst du deinen Motor ein und so weiter. Klar. Ne? Das ist klar. Aber wenn ich jetzt natürlich da immer Vollgas, höchste Motorenunterstützung gebe, das ist ganz klar. Mhm. Fluch und Segen zugleich. Mir ist es nur wichtig, diese Tabellen eben auch dann weiterzuführen. Also einfach mal weiter zu denken. Und ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, Corby, doch ein echt signifikanter Teil auch der Kunden, die bei uns sind, vielleicht auch Patienten, die bei uns sind, wenn wir da eine VO2 Max-Messung machen würden, die wären vermutlich eher unterdurchschnittlich gemessen ihrer Altersgruppe. Und du weißt ganz genau, wenn die das beibehalten, so wie die dann mit, also spätestens wenn die Mitte ihrer 60er sind, merken die dramatisch etwas an ihrer Leistungsfähigkeit. Auf der anderen Seite hast du halt auch Leute, ich denke da auch an ein, zwei, drei Kunden, die auf den ersten Blick nicht gesund aussehen, weil sie unglaublich übergewichtig sind und so weiter, aber gemessen daran wahrscheinlich gar keine so schlechte V2 Max haben dürften. Und klar, das Körpergewicht muss berücksichtigen und so weiter, aber die V2 Max so irgendwie vielleicht wieder so eine kleine Rückversicherung ist, gemessen an vielem, was eben nicht so gut läuft. Also es ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Und jetzt kommen wir zu der Art der Trainierbarkeit der V2 Max. Wir haben gesagt, Grundlagen-Ausdauertraining super wichtig, und ich möchte da mit einem Begriff nochmal rausgeben, den wir, glaube ich, auch schon öfter benannt hatten, nur er kommt zu häufig und er kommt in vielen, vielen englischsprachigen Literaturen und auch bei englischsprachigen Experten sehr, sehr häufig, und ich habe es mittlerweile aber auch sehr stark im deutschsprachigen Raum, höre ich es immer mehr, und zwar der Begriff des sogenannten Zone 2 Trainings, also Zone 2 Trainings. Das ist ein Begriff, der ist der Begriff für Longevity Training. Ja. Und der ist aber ein bisschen missverständlich, weil die unterschiedlichen Experten meinen tatsächlich leicht Unterschiedliches beim sogenannten Zone 2 Training. Zone 2 könnten wir jetzt zum Beispiel auf der einen Seite sagen, das sehen wir bei der Garmin-Uhr, das sehen wir auch bei dem System, was wir bei R1 verwenden, die MyZone, könnten wir sagen, alles klar, die erste Zone ist die erste trainingsrelevante Zone des Pulses, also wir gehen vom Puls aus, und die erste relevante Zone, also Zone 1, wäre 50-59% der maximalen Herzfrequenz, und Zone 2 sind 60-69% der maximalen Herzfrequenz. Das wäre Zone 2. So. Und das ist natürlich schwammig, weil wenn ich laufe, habe ich einen höheren Puls, wie wenn ich auf dem Fahrrad sitze und so weiter. Also der Puls ist vielleicht nicht immer unbedingt das Mittel der Wahl, aber es ist sehr, sehr valide. Also ich bin nochmal, um Gottes Willen, ich bin ein großer Fan von Pulsmessung, nur es ist vielleicht nicht, wenn jemand da draußen von Zone 2 oder Zone 2 Training hört, dann ist es nicht automatisch gesagt, dass dieser Experte genau diesen, jetzt bei der Maison, diesen blauen Zielbereich meint. Ja? Sondern, was bedeutet Zone 2 Training? Die Definition des Experten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der Tour de France Fahrer betreut, der hat folgende Definition gesagt, und zwar die Zone 2 Training, das ist die Intensität, bei der ich die Mitochondrien maximal stresse und aerobe Kapazität, Stoffwechsel und Fettoxidation maximal trainiere, ohne eine Laktatanhebung zu haben.
GLA 1 und 2?
Wir trainieren vor allem die sogenannten Slow-Twitch-Fasern, logischerweise, wie bei vielen Ausdauerkomponenten auch. Und vielleicht hast du noch, Corby, diesen Begriff, ist ein Begriff, der mir in der Uni immer wieder widerfahren ist, die sogenannte, also nicht die anaerobe Schwelle, sondern die aerobe Schwelle. Und zwar die aerobe Schwelle, wenn wir jetzt von Laktat ausgehen, wir springen also von Puls zu Laktat, ja, und die aerobe Schwelle liegt bei 2 Millimol und die anaerobe Schwelle wurde ja in manchen Modellen bei 4 Millimol verortet und viele andere, die eben gesagt haben, das ist ja hochgradig individuell, es kommt darauf an, wie ist deine Laktateliminierungsrate und so weiter und so fort. Aber 2 Millimol,
ja, habe ich auch im Kopf,
die untere Schwelle. Ja. Ne? Und tatsächlich, diese 2 Millimol Laktat, das ist auch so ein Indiz für Zone 2 Training. Allerdings nur bei Fortgeschrittenen. Warum? Weil Leute, die sehr, sehr, sehr dekonditioniert sind, also untrainierte Leute, die teilweise auch metabolische Stoffwechselerkrankungen haben und so weiter, die haben schon einen Ruhelaktatwert von 2.
Problematisch, ja. Na, guck mal.
Ich bin eigentlich immer in Zone 2.
Ich mache mein Ausdauertraining immer beim Essen vom Fernseher.
Ja, also tatsächlich sehr untrainierte Leute, die auch noch Stoffwechselstörungen haben, die haben einen Ruhelaktatwert von 2 Millimol. Ja, also da gilt das nicht. Nur ich will das nur aufzeigen, sind sehr fachlich.
Ja, es bedeutet halt einfach, dass wir eine gewisse muskuläre Belastung halt einfach brauchen. Im Zusammenhang mit dem Ausdauertraining, dass wir eben schon Laktat anreichern.
Genau.
Dass sich aber einfach im Steady-State-Bereich noch befindet, dass wir eben bei den 2 Millimol bleiben und sich nicht mehr anreichert.
Ein gesunder Mensch ist beim Ruhelaktat so 0,8 bis 1 ungefähr und so bei 2. Und jetzt kommt's. Da ist nämlich der Puls nicht unbedingt eine Aussagekraft. Jetzt kommt's. Weil ein trainierter Mensch, als wenn du gut trainiert bist im Ausdauerbereich, dann kannst du, wenn du vom Puls ausgehst, also du denkst an die MyZone oder an Garmin und an diese Farbzonen, dann kannst du auch locker in deinen grünen Bereich kommen, ohne dass du von der Laktatproduktion höher wirst wie 2 Millimol. Verstehst du? Also du kommst bei der aeroben Schwelle ist es ganz häufig so, du kommst hoch bis an ungefähr diese 2 Millimol Grenze und dann bleibst du, obwohl du vom Puls höher kommst, relativ konstant bei 2 Millimol und dann geht's weiter nach oben. Ja? Das heißt, gerade wenn du fitter bist, dann umfasst das Zone 2 Training, so wie es wirklich gemeint ist von den Experten, umfasst, wenn du fitter bist, vermutlich dieses gesamte Spektrum wahrscheinlich bis 80-85% fast deiner maximalen Herzfrequenz, weil bei ca. 85% sehen wir wahrscheinlich die Laktat-anaerobe Schwelle, wo es dann wirklich die Kurve auch jenseits der 4 Millimol dann nach oben geht, aber wirklich sehr individuell.
Das war eigentlich schon im gelben Bereich, also eigentlich im dritten oder vierten sozusagen.
Das heißt, wenn du fitter bist, dann ist das Zone 2 Training wahrscheinlich alles, wenn wir jetzt wieder von den MyZone-Zonen reden, alles von blau vermutlich bis Anfang gelb, Mitte gelb.
Ja, gelb ist ja, heißt ja eh immer Entwicklungsbereich. Ja.
Genau. Ja nur von der Verständlichkeit her. Das bedeutet nicht, dass Zone 2 ausschließlich dieser niedrige blaue Bereich ist, der bei dir wahrscheinlich auch um die 120, 125 Puls wahrscheinlich sein wird.
Ich glaube, bis 128 geht er.
Oder 128 bei dir. Das bedeutet nicht dieses Zone 2 Training. Bei einem untrainierten Menschen ist es wiederum anders, weil der hat viel schneller die Anhäufung der Laktatproduktion und da geht aber natürlich der Puls auch schneller hoch. Das heißt, der, und da sind wir jetzt bei der Alltagsbewegung, der sollte wahrscheinlich wahnsinnig viel Zone-2-Training machen nach Puls im dunkelgrauen und vor allem blauen Bereich und das schafft er durch seine Alltagsbewegung. Wenn der stramm geht, ist der dunkelgrau und blau. Nur ab einem gewissen Punkt, wenn der eine gewisse Fitness erreicht, also ich sag mal vermutlich, wenn er seiner Altersgruppe gemäß durchschnittlich wird, nur durchschnittlich, dann reicht das nicht mehr, um das weiter dann zu verbessern.
Ich bin ja, bevor ich laufen konnte, bin ich meine Joggingstrecke gegangen.
Ja.
Und die bin ich jetzt heute in, ich müsste mal nachschauen, knapp, also 18:48, also irgendwie sowas um den Dreh. Ich war ein bisschen schneller als 6 Minuten auf dem Kilometer. Und ich bin die gegangen in einer Stunde 15, Stunde 17. Mhm. Kein Effekt. Grau. Also ist nichts passiert und ich bin jetzt nicht super langsam gegangen.
Es würde halt nur, wäre gegangen, wir haben ja auch öfter über dieses Rucking gesprochen. Ne, dann. Ja, klar. Ja. Okay, ja klar, ja. Kein Effekt. Aber wenn jemand dekonditioniert ist, klar, hätte das einen immensen Effekt. Ja. Also das müssen wir uns halt schon klar machen, auch wenn wir von diesem Zone-2-Training sprechen. Das, was am meisten convenient ist, also anwendbar ist für die Leute, ist natürlich schon das Training nach Puls. Also ich habe das mit diesem Laktat und diesen Themen, mit dieser Fettoxidationsrate und so weiter nur hochgebracht, damit wir diese Begrifflichkeiten nicht verwechseln. Wenn die Longevity-Experten von Zone 2 sprechen, sprechen die nicht automatisch von der blauen Pulszone bei Garmin oder bei MyZone. Ja. Es ist nicht automatisch das Gleiche. Heißt nicht, dass das verkehrt ist, in der Zone zu trainieren, aber es bedeutet nicht, dass das nur das ist. Ja? Also wir können viel mehr festhalten, Zone 2 Training ist letztlich wahrscheinlich das gesamte Spektrum der aeroben Energiebereitstellung bis zur anaeroben Schwelle, was bei uns Mitte gelb wäre oder roundabout 85% der maximalen Herzfrequenz. Mhm. Das alles kann Zone 2 gemäß dieser Definition sein. Je nachdem, wie meine Laktateliminierungsrate ist. Je nachdem, wie meine Grundlagenausdauer bereits trainiert ist, meine Kapillarisierung, meine Mitochondrien da sind und so weiter und so fort. Ja, also wir müssen in einem größeren Spektrum denken. Nur wir können davon ausgehen, dass bin ich unter der blauen Pulszone, ist es gerade für Leute, die wahrscheinlich schon durchschnittlich sind von ihren V2-Max-Werten, ist das ineffizient. Und ich glaube, dass ich in diese Falle getappt bin. Weil wenn ich mein Need mache, also meine Alltagsaktivität, und ich mache diesen langen Fußmarsch nach Hause, 50 Minuten zu Fuß mit einem schweren Arbeitsrucksack, dann bin ich von diesen 50 Minuten 40 in der dunkelgrauen Zone und 10 Minuten vielleicht blau. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Effekt. Und das
zusammen mit Aktivitätsminuten für Gesundheit, aber nicht für die V2 Max.
Ganz genau. Also für die Baseline an Gesundheit, aber nicht, dass ich hier wirklich meine Longevity, meine V2 Max irgendwie trainiere. Null.
Ich glaube, dein Rucksack ist zu leicht.
Ich glaube auch.
Fehlt wieder dann gleich eine 25er Handelscheibe im Kraftwerk.
Aber da habe ich tatsächlich meine Einstellung dazu ein bisschen geändert. Es muss intensiver sein. Es muss intensiver sein und ich kriege ab einem gewissen Fitnesslevel leider das nicht mehr über die Alltagsaktivität her. Ich muss mir Zeit nehmen und trainieren.
Ja, aber bei dir jetzt tatsächlich die Überlegung, also gar nicht so blöd mit der 25er, dass du die einfach mitnimmst, wenn du sagst, okay, dann müsstest du nicht an deinem Krafttraining schrauben, sondern kommst halt dann.
Das wäre eine Option, also zu sagen, mir wirklich so einen Rucking-Rucksack zu kaufen.
Oder du deponierst Klamotten, dass du duschen und wechseln kannst und joggst halt her.
Genau, das wäre schon Minuten möglich. Unterwegs. Da muss ich nur gucken, wie mache ich es mit den Arbeitsmaterialien,
das meine ich ja, genau.
mit Proviant halt und so weiter. Also ich könnte mir natürlich schon was überlegen, dass ich das mehr in den Alltag irgendwie mit reinpacke. Ich muss es nur intensiver bekommen und dann muss ich halt duschen. Das ist jetzt, wenn ich hierher gehe, so wie ich es bisher gemacht habe, dann habe ich ein paar Schweißperlen auf der Stirn, aber ich schwitze nicht. Das heißt, ich kann arbeiten. Ja. Und das wäre natürlich anders, wenn ich das anders mache. Und mit dem Fahrrad scheint es zu kurz zu sein, weil ich habe dann natürlich auch mit dem Fahrrad 15 Minuten her. Da bin ich aber meistens vom Tempo schon eher fast im grünen Bereich schon, Pulsbereich. Und 15 Minuten nach Hause. Aber das scheint nicht zu reichen.
Ja.
Das scheint nicht zu reichen. Und das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Also wir haben auf der einen Seite dieses Grundlagen-Ausdauer-Thema und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich dann auch ein Intervall-Ausdauer-Thema, was wir auch trainieren müssen, wenn wir die VO2 Max verbessern wollen. Eine gute Faustregel ist, egal wie viel Zeit du in Anspruch nimmst und du bist jetzt kein zyklischer oder du machst keine Zyklisierung für einen Ausdauersport, also für einen Marathon und so weiter, braucht es eine Art Zyklisierung. Aber so als Pi mal Daumen-Regel kannst du sagen, von deiner Zeit, die du fürs Ausdauertraining bereitstellen möchtest, vermutlich so 80% in diesem Grundlagen-Ausdauerbereich, also in diesem Zone 2, was vielleicht blau bis Mitte gelb darstellt, und 20% bis zu 20% eher in diesen Intervallen. Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club.
Das ist nicht so wenig, die 20%.
Es kommt darauf an, wie viel Gesamtzeit du reinnimmst. Also ich glaube, je höher deine Gesamtzeit ist, die du reinlegst, sagen wir, du machst 10 Stunden die Woche Ausdauertraining, was echt viel wäre, dann würde ich nicht 2 Stunden Intervalle machen. Ja, warum nicht? Ja, vielleicht.
Passiert vielleicht bei 10 Stunden, da bist du ja einfach schon bei sehr ambitionierten Leuten, die auch ihre Marathon vorbereiten. Ja,
dann willst du auch einen Wettkampf
machen,
wenn
du so viel Ausdauer hast. Dann trainierst du auch nicht mehr so intensiv, also so extrem nach Puls, sondern nach Zeit.
Oder auf dem Fahrrad nach Watt.
Genau, du musst halt jetzt, keine Ahnung, den Kilometer läufst du so schnell, den nächsten Kilometer so, dann hast du deine Pausen dazwischen. Das ist ja von der Trainingssteuerung, sag ich mal, anders als jetzt für den Gesundheits-Longevity-Sportler.
Ist auch nochmal eine Metrik, die ich hier mitgebracht habe, vielleicht wenn jemand gerne Rad fährt und sich die Wattzahl auch mal anschaut, wie auf dem Peloton oder irgendwie sowas. Also ein wirklich untrainierter schafft wahrscheinlich 1 Watt pro Kilogramm Körpergewicht in der Zone 2. Das ist so die Pace. 1 Watt pro Kilogramm Körpergewicht in der Zone 2.
Zone 2, wie wir sie gerade definiert haben.
Wie wir sie gerade definiert haben.
60-85% HFmax.
Mhm. Ja, genau. Also mit 2 Millimol Laktat roundabout. Und das Ziel für ambitionierte Gesundheitssportler sollte sein 3 Watt pro Kilogramm Körpergewicht in der Zone 2. Und Profis haben eher 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht in der Zone 2. Also nur so als Pi mal Daumen-Regel auch fürs Fahrrad. Ja? Vorteile nochmal, Kapillarisierung, Herzhöhlendilatation, Ökonomisierung, also super, super, super von den Mehrwerten.
Aber redest du da jetzt bei den, also wenn du über Kapillarisierung und Dilatation von den Herzhöhlen redest du da wirklich dann von dem Zone 2-Training, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, also generell 2 Millimol? Oder sagst du da, nee, wir bleiben da in den Herzfrequenzzonen, das sind einfach zwei, das kannst du nicht miteinander vergleichen, Äpfel und Birnen, einmal gehst du halt nach den Molen, das andere ist...
Das sind zwei unterschiedliche Arten.
Also an und für sich spricht es ja dann doch wieder auch für eine Laktatmessung.
Also es gibt
Kombination.
Da ist halt die Frage, braucht's das für einen Hobbysportler, für einen Gesundheitssportler? Also ich bin ja ein Riesenverfechter mittlerweile davon zu sagen, wir brauchen auch hier bei R1 eine VO2-Max-Messung. Ich finde das unerlässlich, weil wir sind ein Gesundheitszentrum und den wichtigsten Gesundheitswert können wir momentan noch nicht direkt messen bei uns.
Das machen wir indirekt über die Atemgasanalyse.
Ja, ist aber auch sehr schwammig. Und es wird durch diese indirekte Kalorimetrie, also die Ruhespirometrie, die wir hier haben, wird der gar nicht antizipiert, der VO2 Max. Also spuckt das Gerät gar nicht aus. gibt nur ein Ampelsystem, wie es die Leistung antizipierte.
Er spuckt ja dann, wenn du sagst, okay, möchtest du auf Leistung gehen und dann
Trainings,
er dir aus, wie viel du in welchen Bereichen trainierst.
Aber ich bin dann, ich glaube, wir brauchen das. Also es muss, wir brauchen unbedingt die Möglichkeit, an allen Standorten die V2 Max direkt messen zu können. Es ist der relevante und am besten untersuchteste Gesundheitswert. Wir interpretieren und analysieren Riesenblutanalysen und so weiter. Und die V2 Max ist mit der wichtigste Wert. Das ist unglaublich wichtig.
Intervalle waren wir?
Wir waren bei Intervallen. Ein ganz interessanter Fakt. Wir haben jetzt vorhin schon drüber gesprochen, wir trainieren ja meistens, wenn wir Ausdauerleistungsfähigkeit trainieren, trainieren wir meistens, wir haben oft schon drüber gesprochen, die sogenannten Slow-Twitch-Fasern, diese langsam zuckenden, ausdauerlastigen, Mitochondrien behafteten, roten Muskelfasern. Es gibt Ausdauermethoden, die trainieren eher die schnellen und die intermittieren. Das ist zum Beispiel ein Sprintintervalltraining, alles was mit Plyometrie und so weiter oder so ein richtiges HIIT-Training, da bist du in so einem Mischbereich drinnen. Und wir haben immer gesagt, dass diese anderen Fasern, also die Typ-2-Fasern, die FT-Fasern, also die Fast-Twitch-Fasern, das sind die jugendhaften, das sind die, die auch am schnellsten verloren gehen im Laufe eines Lebens, die willst du dir erhalten, ja, die willst du nicht so schnell loswerden. Das heißt, wenn du nur klassisches Ausdauertraining machst und nichts anderes machst, wirst du halt auf eine andere Art alt, ja, weil du einfach diese jugendhaften Fasern verlierst, keine Spritzigkeit hast, keine Elastizität hast und so weiter und so fort. Das heißt, da brauchst du eine wahnsinnig gute Mixtur. Es ist immer wieder wahnsinnig interessant, weil du hast auf der einen Seite, wenn du wirklich Sprints machen würdest, machen ein Beispiel, du machst 10 Sprints à 10 Sekunden draußen oder auf diesem Woodway-Band, was du selber antreibst.
Immer so groben Kilometer.
Bitte?
Groben Kilometer.
Ja, mindestens.
10 mal 100 Meter.
Und lässt dir da dazwischen irgendwie 40 Sekunden Pause, was du wahrscheinlich brauchst, also 10, 1 zu 4, Work to Rest, dann hast du ein super, super FT-Faser-Training und du hast eine unglaublich gute Testosteron- und Wachstumshormonausschüttung nach so einem Sprint-Intervall-Training. Das heißt, vom Metabolismus oder auf eine gewisse Art für deine Performance und für deine Gesundheit zahlt es schon unglaublich ein. Auf die V2 Max zahlt es tatsächlich nicht ganz so super ein. Also am Ende zahlt alles auf die V2 Max ein, aber es ist nicht so spezifisch. Wenn ich spezifisch durch Intervalltraining meine, auch tatsächlich diese 30-30 oder 40-20 Intervalle, natürlich zahlt es drauf ein, aber nicht ganz spezifisch. Ja. Das heißt, so ein klassisches Intervallserienprinzip, ich habe 40 Sekunden on, 20 off oder 30-30, das geht schon. Also ich investiere in die V2 Max, aber nicht spezifisch. Wenn ich richtig spezifisch...
Generell, eher verschiebst du deine individuelle anaerobe Schwelle, oder?
Ja, auch. Ja, total.
Also
total.
Durch Intervalle vor allem würde ich jetzt, also hätte ich jetzt pauschal gesagt.
Ja, auch. Machst du aber auch durch das V2 Max Training. Machst du auch. Denn das V2 Max Training wäre, wenn ich es wirklich spezifisch machen möchte, ist, ich habe eine Workphase zwischen 3 Minuten und 8 Minuten. Zwischen 3 Minuten und 8 Minuten bin ich on. Und da habe ich keine großen Intervallschwankungen. Mhm. Das heißt, ich bin da an der Pace, dass ich es einfach gerade noch schaffe. Ja?
In Zone 2 zu bleiben? Oder?
Nein, dass ich durchhalte. Da bin ich jenseits der Zone 2.
Okay, gut.
Ja. Also die gängigste Methode ist ja die 4x4-Methode. Mhm. Ne? Das heißt, ich bin 4 Minuten on und 4 Minuten off. 4 Minuten off heißt aber nicht, ich stehe, sondern ich mache wirklich was richtig aerobes. Das heißt zum Beispiel gehen, ja, oder ganz locker traben. Also ich bin 4 Minuten, renne ich schnell. So schnell, wie ich die 4 Minuten durchhalte. Also das ist auch wirklich, da habe ich keine Pulszone, sondern ich gucke, dass ich es am Anschlag mache. Wenn ich Pulsmessung habe, was ich natürlich immer machen sollte, also ich sollte da schon auf alle Fälle im gelben Bereich, im gelben Pulsbereich sein. Also da, im grünen ist es zu wenig, zu unintensiv. Ich muss schon an oder jenseits meiner anaeroben Schwelle kommen. Das heißt, ich sollte mindestens bei 85% der maximalen Herzfrequenz sein oder drüber. Bin ich aber automatisch, wenn ich einfach so viel Gas gebe, dass es, also ich sag mal, die erste Minute, wo ich mir denke, okay, das geht noch. Zweite Minute, okay, ist ganz schön unangenehm.
dritte Minute ich sterbe und vierte Minute keine Ahnung, wie ich das jetzt durchgehalten habe. Ja? So, so müsste es sein vom Gedanken. Mhm. Ja? Bedeutet aber nicht, dass ich in den vier Minuten immer schnell werde, sondern es kommt ganz automatisch. Ne? Das ist, so.
Ja.
Und da würde ich auch nicht
nach
einem speziellen Puls gehen, weil es ist ganz klar, wenn ich das dann das zweite und das dritte Mal mache, kumuliert sich der Puls auch auf. Also ich habe definitiv bei den dritten vier Minuten habe ich wahrscheinlich einen Pulsschlag von 5 bis 10 Schlägen mehr wie beim ersten Mal. Das ist völlig normal und ist völlig okay. Ist kein Problem. Also wenn ich im ersten Mal 4 Minuten total in der gelben Zone war, beim zweiten Mal kratze ich vielleicht die letzten paar Sekunden schon an der roten Zone an, kann es durchaus sein, dass ich beim dritten Mal und ich halte die Geschwindigkeit voll in der roten Zone drin bin und es ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ist kein Problem. So, also 4 Minuten on, 4 off, 4 on, 4 off, 4 on, 4 off, 4 on, 4 off, 4 mal. Das ist der Klassiker. Ne? Und das ist ein spezifisches VO2 Max Training. Die Mindestdauer scheinen, früher haben wir immer gesagt, Studien waren immer sehr stark auf 4 Minuten ausgelegt. Mittlerweile gehen viele Autoren hin, sagen ja 3 Minuten, das ist gut. Wahrscheinlich sollte man es nicht ganz so eng sehen. Also auch die 40-20 in Sekunden zahlen auch auf die VO2 Max Einheit, nur nicht so spezifisch. Am Ende zahlt immer alles auf alles ein. Ja? Also ein bestes Protokoll wäre eben die 4x4, aber die 4x4 ist natürlich für jemanden, der unkonditioniert ist, also untrainiert ist, fast nicht möglich. Vom Trainingsvolumen musst du auch sagen, du läufst dich 10 Minuten ein oder machst ein Warm-up, musst ein Warm-up machen, 10 Minuten, dann hast du 8 Minuten, also on-off sind 8 Minuten, das Ganze 4x hast du 16, 32 Minuten mit 10 Minuten Warm-up. Und bist du bei 42 Minuten in dieser Einheit, das hält keiner durch, der wirklich untrainiert ist. Das heißt, die Empfehlung für Untrainierte, die VO2 Max Training machen wollen, einmal die Woche 3x3. Das ist so das unterste Level wahrscheinlich. Einmal in der Woche 3x3. Und das kannst du machen mit einem, schau, ich meine bei uns die Large Group, unsere Fusion aus Boxing und Functional Training, ja, unser Konzept. Da gehen meistens die Intervalldauern, gehen 4 Minuten. Du hast dann natürlich kurz Stationswechsel, da geht der Puls aber kaum runter. Meistens arbeiten wir mit 50-10 in dieser Zeit. Das ist ein wunderbares VO2 Max Training, muss man ganz klar sagen. Und das könntest du machen, aber auch das dauert natürlich, geht über mehrere Runden sozusagen. Also da musst du schon ein bisschen konditioniert sein. Also wenn jemand sehr untrainiert ist, 3x3, kannst alles machen. Du kannst laufen gehen, du kannst schwimmen, du kannst Radfahren, du kannst auf einen Crosstrainer gehen, du kannst Rucking machen. Also es geht, du kannst alles machen, was den Puls eben konstant nach oben bringt. Ich fände es wichtig, gerade wenn wir wieder über Trainingsfrequenz und Sicherheit, Verletzungsprophylaxe sprechen, dass du keine wilden Sachen machst. Also keine irgendwelchen wilden, kein Bashing jetzt, aber keine wilden Freeletics-Zirkel, wo halt die Verletzungsanfälligkeit größer ist. Also keine Burpees oder sowas. Wir sind ja eh keine Fans von Burpees. Warum? Weil es keine sichere Übung ist, wenn ich so stark ermüdet bin. In meiner Welt. Ne? Jetzt kommen bestimmt wieder viele Kritiker gleich auf, aber es ist per se für uns keine sichere Übung unter einer starken Ermüdung.
Ja.
Ja. Oder ich habe mal gehört, der ganz stolz gesagt hat, also ich habe Tabata-Zirkel gemacht, Kreuzheben.
Ja, da ist mit Thomas die Hutschnur geplatzt, du.
Ja, also weiß ich nicht. Ja. So.
Du, scheinbar hast du noch nicht intensiv genug Kreuz gehoben, Thomas.
Also 3x3 wäre zum Beispiel ein Protokoll, das würde gut funktionieren. Dann kann ich das gerne erweitern auf 3 Minuten, aber mal 4. Dann switche ich auch mal um, weil das fühlt sich anders an. 4 Minuten mal 3. Also ein gutes Protokoll am Anfang, 3 Minuten mal 3 Runden. Dann 3 Minuten mal 4 Runden. Dann 4 Minuten mal 3 Runden. Fühlt sich anders an, obwohl es die gleiche Belastungsdauer in der Summe ist. Und dann komme ich zu 4 Minuten mal 4 Runden. Wenn ich das dann bis in die Spitze treiben mag, kann ich diese 4 Minuten sogar bis zu mal 8 wiederholen, was in den Protokollen so steht. Aber das ist natürlich ein super ätzendes Training. Und wenn du sagst, ich habe 10 Minuten Warm-up und habe dann 8 Runden, also 8 mal on, 8 mal off, also es sind immer 8 Minuten ein so ein Ding, 8 mal 8 sind 4.
56.
8 mal 8 sind.
64.
64, ja, ja genau. Und 10 Minuten Warm-up, 74. Dann bin ich also 1,25 Stunden in diesem Workout beschäftigt. Ist natürlich super, super erschöpfend. Wie oft sollte ich so ein Intervalltraining machen? Also bin ich ein Beginner? Es kommt auf die Zeit drauf an, wie ich insgesamt zur Verfügung habe. Ich glaube, wenn mein Plan ist, meine VO2 Max, wir müssen jetzt, und da sind wir jetzt bei diesen drei unterschiedlichen Kategorien. Also A, ich bin jemand im mittleren Alter, also sagen wir so wie wir, Mitte 40, und ich bin total untrainiert, bin also eher unterdurchschnittlich von meiner VO2 Max. Dann würde ich vom Protokoll tatsächlich immer ausgehen, mach deine Alltagsbewegung, mach deine 1300 Maps beziehungsweise 150 Minuten pro Woche, krieg die hin, und mach
ein True Workout Foundation.
Genau, und mach ein True Workout Foundation, also eine Mixtur aus Kraft- und intervallartigem Ausdauertraining. Und dann schauen wir mal nach einem halben Jahr, was hat sich verändert. Das wäre mein Vorschlag. Und ich gehe davon aus, dass du mit dieser Methode auf einen durchschnittlichen Wert kommen solltest. Möchtest du vom durchschnittlichen Wert auf überdurchschnittlich oder dann in die oberen 20% rein, was ja wirklich, wenn du an Longevity denkst und an deine letzten 1, 2, 3 Lebensdekaden denkst, dann solltest du wirklich in diesen oberen 15-20% drin sein. Und da braucht es dann vermutlich mehr. Und ich gehe davon aus, dass du ein Mindestausdauervolumen pro Woche haben solltest, wahrscheinlich von 2-3 Stunden. Ehrlich gesagt, um von durchschnittlich auf überdurchschnittlich zu kommen, wahrscheinlich eher 3 Stunden.
Ja. Ja.
Vielleicht sogar noch mehr. Ja, wenn du dann noch ein bisschen Krafttraining dazu machst, in dem Style, wie wir es machen, schau, ich habe auch nicht mehr gemacht und ich bin ja auch überdurchschnittlich von meinem Wert.
Ja, aber das wäre jetzt bei dir der gedanklich überdurchschnittlich, was ihr vorhin gesagt habt, sollst du eigentlich bei den 10% der niedrigen Altersgruppe sein, bei 53. Das kriegst du nicht hin mit 3 Trainingseinheiten
Kraft. Nee, das nicht. Dann, aber ich bin, aber von durchschnittlich auf überdurchschnittlich. Also du
wirst auf 47 kommen.
Dann müsste, genau. Und das könnte mit 3 Stunden Cardio-Training, wenn es clever gelöst ist, dann würde mein Vorschlag lauten, du wärst ja in dem Moment bei 180 Minuten. Mhm. 180 Minuten, wenn du sagst, 20% von diesen 180 Minuten sollten Intervalle sein. Das heißt, 36. Du wärst ja bei 18 mal 2, wärst du also bei 36, eine gute halbe Stunde von diesen 3 Stunden solltest du Intervalle machen. Das heißt, dann wäre mein Vorschlag, vielleicht teilst du es dir auf 3 Trainingseinheiten ein oder auf. Das heißt, du hast 2-mal pures Zone-2-Training. Das kannst du übrigens aber auch ein bisschen dieses Zone-2-Training als Fahrtenspiel machen. Du kannst ja blau, grün, kannst du ja auch wechseln. Ja, kannst ein kleines Fahrtenspiel machen. Was. Also musst auch nicht auf dem Laufband laufen, profilierte Strecke, kann auch mal eine kleine Steigung drin sein. Es kann alles Zone-2-Training sein, also überhaupt kein Problem. Und die dritte Einheit könnte sein, eine Stunde machst ein ausgiebiges Warm-up, vielleicht sogar 20 Minuten, läufst dich ein. Oder machst als Warm-up ein paar Movement-Preps, ein paar Stretches, machst ein bisschen Lauf-ABC, ein bisschen Walk-Run, aber alles in dem Tempo, wo du schon mit dem Puls in dem Bereich bist, funktioniert ja wunderbar. Und dann fängst du an, deine Intervalle zu machen. 3x3, 3x4, 4x3, 4x4 und die restliche Zeit läufst du dich wieder aus, wieder in Zone 2 und du hast es wunderbar geschafft. Das könnte ein Protokoll sein. Wenn du jetzt von überdurchschnittlich auf sehr gut kommen möchtest, dann brauchst du natürlich deutlich mehr an Volumen. Deutlich mehr. Dann ist wahrscheinlich die Empfehlung, sogar 2-mal die Woche ein Intervalltraining zu machen. Und da ist halt die Frage, kriegst du das zeitlich hin? Ich bin auch gespannt bei mir, weil es mein Ziel ist, schon in die oberen 15% erstmal meiner Altersgruppe zu kommen. Und ich muss gucken, wie kriege ich das hin mit meiner Arbeitsbelastung, mit meiner Gesamtbelastung? Wie ist mein Immunsystem? Wie ist mein Zentralnervensystem? Kippt da irgendwas ab? Also ich werde auch erstmal mit einem Intervalltraining reingehen, aber ich habe mir vorgenommen, also ich lasse es A nie ausfallen und B werde ich, wenn ich jetzt Intervalle, bis jetzt, wenn ich Intervalle gelaufen bin, war es immer 4x4 und ich werde jetzt mal 4 Minuten mal 6 werde ich steigern und mein Ziel ist bis Ende des Jahres auf 4x8 zu kommen.
Mit welcher Sportart?
Laufen.
Ist Laufen?
Laufen, draußen. Isar. Also wer mich mal gerne am Ende, am Ende sehen möchte.
Thomas, ich habe dich laufen gesehen. Samstags.
Genau. Das war ein Insider. Also das wäre wahrscheinlich eher die Empfehlung. Also ich denke, dass wenn du auf diesen E-Lite-Status kommen möchtest, erstmal deine Altersgruppe in die oberen 10%, wirst du wahrscheinlich ein Cardio-Trainingsvolumen von 6 Stunden plus haben in der Woche. Also da müssen wir uns schon klar machen. Und wenn du die Regel von Dr. Peter Attia folgst und in E-Lite, also in sehr gut in die oberen 10% deines vorangegangenen Lebensjahrzehnts kommen möchtest, ich kann das gar nicht genau, es wäre jetzt nur Vermutung, aber ich denke, wahrscheinlich reichen da nicht mal 6 Stunden. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist viel Volumen, weil auch da Volumen, das was ich an, deswegen ist der V2 Max-Wert ja so ehrlich, weil das, was ich an Volumen reingebe, das Volumen und die konsequente Frequenz halten, also nie ausfallen lassen und so weiter, das ist halt mehr wert als all die feinen Programmings, ob ich jetzt 4x3 oder 3x4 laufe, das ist eher sekundär, sondern wichtig ist, dass ich es tue.
Was mir jetzt einfach nochmal so ganz klar wird, also das auch nochmal zum Rausheben, also wir reden einfach gerade eher vom Optimieren. Wir reden nicht über eine Minimum Effective Dose. Also nicht sagen, okay, die sind jetzt total abgedreht und jetzt wollen sie auf einmal, dass wir in der Woche 10 Stunden Training machen. Mm-mm. Ja,
wenn, also wir wollen
ihr
ja, müsst, dass
wenn, jeder wenn ihr das machen wollt, weil ihr sagt, ich möchte uralt werden und in Shape und gesund und dann ist das einfach nötig.
Also
dann
keiner sollte nötig. Seiner Altersklasse entsprechend einen unterdurchschnittlichen V2 Max-Wert haben, weil dann bist du ungesund. Also die Baseline sehe ich schon und da bist du aber noch nicht super gesund, aber die Baseline muss im durchschnittlichen Bereich sein, deiner Altersklasse.
Ja, aber dauerhaft. Und das ist eben das, was du vorhin gesagt hast.
Dauerhaft,
also
ja.
Deswegen reicht es im mittleren Lebensabschnitt bei uns jetzt nicht ab, eben im Durchschnitt zu sein und eben dann so uns, was waren das, 6 Punkte im oder 6 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht in 10 Jahren zu verlieren, das waren ja 6 vorher, oder? Dann
reicht es
halt einfach nicht aus bei dem gleichen Pensum. Das heißt also.
Und ich meine, du musst halt schon sehen, wenn du jetzt im durchschnittlichen Bereich als Mann bist, dann bist du, wenn du den Lifestyle beibehältst, dann bist du zwischen 60 und 69 Jahren, bist du dann irgendwo um die 30 nur noch.
Ja.
Das heißt, du schaffst gerade eine Wanderung.
Ja,
also so richtig geil ist der durchschnittliche Bereich einfach nicht. Ja? Es kommt darauf an, was du vom Leben halt möchtest.
Ja.
Ja, aber vielleicht öffnen wir da heute die ein oder anderen Augen auch an Volumen und was es dafür braucht und so weiter. Also mich hat es tatsächlich auch geflasht, dass ich, der so viel sein Lifestyle auf Gesundheit auslegt, ich habe mich da ein bisschen vertan mit dem Need und es hat einfach den Impact nicht gehabt, wie ich mir das erhofft hatte. Also ich war tatsächlich extrem negativ überrascht, als ich nur 43 hatte.
Mhm. Ja, ich verfolge den Wert bei mir auf der Garmin schon relativ lange. Und vor 1-2 Jahren, da ging es ja um die Vorsätze und so weiter, das, was ich wollte, wo ich gesagt habe, ne, ich möchte auch gesund altern und dass ich einfach immer aus dem Stegreif 10 Kilometer in einer Stunde laufen möchte, also 6 Minuten auf dem Kilometer. Mhm. Und jetzt gerade ist es nicht so. Ja, also ich hatte meinen 6-Minuten-Schnitt hatte ich heute schon, aber ich war, ich habe das Laktat nicht gemessen, also ich bin definitiv im gelben Bereich gewesen, also deswegen, ich habe es intuitiv wohl irgendwie ein bisschen gemacht, auch immer wieder mit Intervallen und auch tatsächlich mal 3-Minuten-Intervalle, teilweise 4-Minuten-Intervalle, die dann auch nicht unterteilt in, keine Ahnung, 40-20 auch, habe ich auch gemacht. Aber das war bei mir immer die Laufeinheit. Also das ist bei mir das, wo es intensiv wird und die Fahrradeinheit schaue ich halt einfach, ist blau-grün.
Mhm. Vielleicht noch eine Gruppe, und zwar bin ich jetzt schon in meinen 60ern und war bisher noch nicht so sportlich. Ist da der Zug für mich abgefahren? Nein.
Nein.
Also gehen wir mal davon aus, du bist 60, hast einen Wert von Mann 22, 23. Das wäre bei der Frau tatsächlich, die Analogie wären dann eher so 15, 17. Ne? Und da wird es dann aber auch schon schwer mit einer. Also da wird es dann einfach schwer. Es kommt auf das Körpergewicht drauf an, aber dann könnte es durchaus sein, dass wenn ich eine 17 als Frau habe, dass ich mich schwer tue, in den dritten Stock hochzukommen.
Ja.
Ohne Aufzug. Ja. Oder meine Einkäufe noch nach Hause zu tragen und so weiter. Kommt natürlich auch drauf an, wie ist dann der Muskelstatus, gerade als Frau häufig ja ein bisschen weniger Muskulatur. Also das sind dann schon, also das ist einfach die Studienlage ganz klar, alles unter 20 ist einfach nicht mehr alltagstauglich.
Und das sinkt die Lebensqualität, das ist ja massiv.
Also die Teilhabe ist weg. Die Teilhabe ist weg, genau. Die Teilhabe ist weg. Es wird alles beschwerlich. Ja. Und aber sagen wir mal, 60-jähriger Mann mit 22, 23, Frau analog 17, 18. Ich möchte jetzt was tun. Regel Nummer 1, kauf dir ein Pulsmesser. Pulskontrolle, super wichtig. Beginn bei Dingen, die unglaublich risikoarm sind. Beginn bei Dingen, die unglaublich risikoarm sind, die also keinerlei Impacts oder Sturzgefahr oder was auch immer mit sich bringen. Also Impacts, Laufen, Stoßbelastung, überhaupt nicht. Niemals mit dem Joggen anfangen. A, es ist viel zu intensiv. B, du kannst nur darauf warten, bis dir deine passiven Strukturen um die Ohren fliegen. Also Gelenke, Sehnen, Bänder.
Bei der V2 Max kann der Körper nicht vorbereitet sein auf Sport.
Kann nicht vorbereitet sein. Der Körper ist nicht vorbereitet. Das heißt, such dir Dinge, die dir Freude machen und die so wenig Risiko wie möglich bergen. Das könnte eine Wanderstrecke sein.
Ja, viel bergauf.
Das könnte das von uns vorhin gescholtene E-Bike sein, wenn du dir koordinativ sicher bist. Wenn du das Gefühl hast, du hast ein Risiko, da auch zu stürzen, dann bitte nicht. Also es muss sicher sein. Aber auch am Fahrrad bitte mit Pulsmesser. Das bringt nichts. Den Motor auf die höchste Stufe und du bist dann in deinem grauen Bereich. Das funktioniert nicht. Fang an mit dem Pulsmesser und ich hoffe, da ist ein guter Fitness-Tracker mit drin. Ich empfehle immer gerne die Marke Garmin oder eben die Marke MyZone. Schau, dass du auf 150 von der WHO empfohlene Intensitätsminuten pro Woche kommst. Die Analogie bei MyZone wären 1300 MyZone Effort Points pro Monat. Das wird automatisch gezählt, also du musst es natürlich nicht mitzählen, es wird gezählt in der App. Und guck, dass du auf diese Mindestdosis kommst. Mache 3 bis 6 Monate ausschließlich dieses Zone 2 Training. Also bleib in deinem blauen oder grünen Bereich, manchmal Anfang gelb ist okay, und komme auf mindestens 150 Minuten pro Woche oder 1300 Effort Points im Monat. Nach einem halben Jahr erhöhe, wenn du Blut geleckt hast, die Dosis. Also 150 Intensitätsminuten bedeutet ja 2,5 Stunden. Das ist schon gar nicht so wenig, ne? 2,5 Stunden. Und jetzt wäre, aber da ist natürlich alles mit drinnen, also auch Einkäufe, auch wenn du Krafttraining machen solltest und so weiter, alles mit drinnen. Meine Empfehlung, wenn du jetzt sagst, ich möchte meine V2 Max weiter anheben, weil es könnte sein, dass du es mit diesem Protokoll 6 Monate hinbekommst, von schlecht auf unterdurchschnittlich zu kommen. Und dann wäre meine Empfehlung, in den folgenden 6 Monaten diese 150 Intensitätsminuten, also diese 2,5 Stunden pro Woche, dann ausschließlich auf dieses Cardio-Training zu setzen. Davor war ja die 150 Intensitätsminuten, war alles inkludiert. Und die zweiten 6 Monate wäre meine Empfehlung, die 2,5 Stunden nur auf das reine Cardio-Training zu setzen und eine halbe Stunde in diesen 2,5 Stunden jetzt auch mit Intervallen zu beginnen. Also trau dich, auch da in den Intervallen etwas intensiver zu werden. Pulsmessung über 85%. Beginne mit 3x3. 3 Minuten und 3 Runden. Das Ganze. Das auch mit sicheren Methoden. Du kannst schwimmen gehen zum Beispiel. Schwimmen funktioniert großartig.
Jegliche Ergometer.
Bitte?
Jegliche Ergometer.
Jegliche Ergometer. Alles, wo du sagst, okay, das ist für mich entweder weniger furchtbar oder es macht mir sogar Freude, denn wie wir gesehen haben, die Konstanz, das ist der eigentliche Schlüssel. Dranbleiben, die Konstanz. Und du wirst sehen, wie deine Lebensqualität sich nach einem Jahr, also schon viel früher, aber nach einem Jahr unfassbar gedreht hat. Das wäre meine Empfehlung. Ich werde mein eigenes Experiment, ich bin gespannt, Ich würde sagen, ich mache so ein Resümee wahrscheinlich Ende Q1 nächsten Jahres und guck mal, wo ich bis dahin stehe. Bin sehr gespannt. Corby, das war jetzt eine lange Doppel-Episode.
Ja, dreifach fast.
Was nimmst du aus der Episode mit?
Ach, ich habe so ein Leistungsmotiv bei mir. Also ich habe halt schon wieder Bock, ein bisschen anzuziehen. Weil da denken wir, dass meine Laufeinheiten, dass ich dann, keine Ahnung, vor, ich weiß schon gar nicht mehr war, in einem anderen Leben, habe ich auch auf einem Marathon trainiert und da war an und für sich immer die 3x3 waren da immer mit drin und es ist immer besser geworden, wo dann, keine Ahnung, ich vorher halt 10 Kilometer gelaufen bin, 3x3 und irgendwann hatte ich halt die 10 Kilometer, die inklusive der 3x3, bin halt noch eine Stunde weitergelaufen, ganz entspannt. Mhm. War schon cool damals. Marathon bin ich nicht gelaufen, hatte dann einen Infekt. Nee, aber es ist so, wo ich sage, habe ich Bock, so mich da ein bisschen zu spielen. Macht mir Freude und es ist immer wieder gut, wenn ich Sachen wieder höre, wiederhole, mein Wissen abfrage und dann wieder eintauche. Macht der Job nochmal mehr Spaß.
Sehr schön. Ich hoffe, dass du auch was mitnehmen konntest aus dieser Episode. Die war jetzt heute ein bisschen spezifischer, wie wir das häufiger machen. Häufig sind wir vielleicht ein bisschen eher holistischer und auf einer höheren Metaebene, sage ich mal, unterwegs. Das ist heute und in dieser Doppelfolge war es eher fachlich. Lass uns gerne wissen, wie du auch diese Art der Fachlichkeit fandest, wie das für dich war und ob wir in Zukunft mehr von diesen tieferen, von diesen Deep Dives in Themen machen dürfen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und wir freuen uns auf dein Feedback und dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis bald.
Bis bald. Servus.